Wer Jesus von Herzen liebt, erlebt Phasen intensiver Nähe zu ihm, und doch tauchen plötzlich innere Barrieren auf, Selbstbeobachtung, geistlicher Leistungsdruck, heimliche Enttäuschung über uns selbst. Gerade wenn wir meinen, ein gutes geistliches Niveau erreicht zu haben, wird das eigene Ich besonders aktiv. Die Bildsprache aus dem Hohelied mit Winter und Frühling, Felsenklüften und kleinen Füchsen hilft zu verstehen, wie Christus uns aus der Gefangenschaft des Selbst in die Weite seiner Auferstehung und in eine tiefere Einheit mit dem Kreuz ruft. Das Selbst und die Falle der geistlichen Introspektion. Wer Christus liebt, ist nicht automatisch vor der Macht des Selbst geschützt. Die Evangelien verschweigen nicht, dass gerade ein Jünger wie Petrus, der Jesus von Herzen anhängt, in einem entscheidenden Moment zum Sprachrohr einer ganz anderen Gesinnung wird. Als Jesus vom Weg des Kreuzes spricht, nimmt Petrus ihn beiseite und fängt an, ihn zu verweisen, und hört als Antwort: "Geh hinter mich, Satan." Hier zeigt sich, wie das Selbst in frommer Kleidung auftreten kann. Es will das Gute, aber nach eigenen Vorstellungen. Es liebt Christus, aber scheut den Weg, den Christus selbst gewählt hat. Das Selbst ist die gefallene, von Satan geprägte Menschlichkeit, die das sich in den Mittelpunkt rückt, auch dann, wenn sie von Gehorsam, Hingabe und Reinheit spricht. Dann erhebt sich das Selbst, und der liebende Christi kümmert sich nur noch darum, vollkommen zu sein. Das ist das Selbst. Das Selbst ist sehr subtil. Im Hohelied begegnet uns dieses Phänomen in der Gestalt der Liebenden, die zunächst das süße Genießen Christi kennt, dann aber beginnt, sich mehr mit ihrem inneren Zustand als mit ihrem Geliebten zu beschäftigen. Aus der Freude der Gemeinschaft wird ein Kreisen um die Fragen: Bin ich weit genug? Bin ich rein genug? Bin ich hingegeben genug? Was fromm klingt, ist in Wirklichkeit ein Verschieben des Blickpunktes. In Hebräer 12, 2 heißt es: Indem wir wegschauen und unseren Blick auf Jesus richten, den Urheber und Vollender unseres Glaubens, der für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und die Schande verachtete und sich zur Rechten des Throns Gottes niedergesetzt hat. Introspektion tut das Gegenteil, sie hält den Blick im Spiegel fest, bis Christus im Erleben an den Rand gedrängt ist. Besonders verführerisch wird diese innere Bewegung, wenn sie sich religiös legitimiert. Wiederholtes Bekennen derselben Dinge kann dann weniger Ausdruck lebendiger Buße sein, sondern der Versuch, durch eigenes Empfinden die Wirksamkeit des Blutes Christi abzusichern. Statt sich auf das zu stützen, was Gott in Christus endgültig getan hat, dreht sich das Herz in einem Kreis aus Schuldgefühl und Selbstprüfung. Das schwächt das Glaubensleben, raubt die Fröhlichkeit der Erlösung und lässt die Gnade blass werden. Wo das Selbst im Zentrum steht, wächst eine empfindliche, fordernde Innerlichkeit, Kritik trifft tiefer, Anerkennung wird dringend, Vergleiche mit anderen häufen sich. Diese innere Ausrichtung bleibt nicht auf das Verborgene beschränkt. Sie prägt Beziehungen im Haus, am Arbeitsplatz und in der Gemeinde. Wer stark introspektiv lebt, misst oft auch andere an feinen Maßstäben, wird leicht verletzt und erwartet von Mitmenschen, dass sie die eigene Zerbrechlichkeit sorgfältig umkreisen. Paulus zeichnet für die Kinder Gottes ein anderes Bild, damit ihr ohne Tadel und unverdorben seid, Kinder Gottes ohne einen Makel inmitten einer verkehrten und verdrehten Generation, unter der ihr wie Lichtkörper in der Welt scheint. Wo der Blick auf Christus frei wird, hört das Selbst auf, der heimliche Fixpunkt zu sein, und an seine Stelle tritt eine stille, leuchtende Freiheit. Indem wir wegschauen und unseren Blick auf Jesus richten, den Urheber und Vollender unseres Glaubens, der für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und die Schande verachtete und sich zur Rechten des Throns Gottes niedergesetzt hat. Damit ihr ohne Tadel und unverdorben seid, Kinder Gottes ohne einen Makel inmitten einer verkehrten und verdrehten Generation, unter der ihr wie Lichtkörper in der Welt scheint. Wer merkt, wie stark das eigene Herz zum inneren Grübeln neigt, darf wissen, die Gefahr liegt nicht in der Sensibilität an sich, sondern darin, dass sie zur heimlichen Mitte wird. Der Weg hinaus führt nicht über krampfhafte Selbstdisziplin, sondern über einen neuen Blick auf den, der unseren Glauben anfängt und vollendet. Im Maß, in dem Christus wichtiger wird als unsere geistliche Selbsteinschätzung, verliert das Selbst seine religiöse Tarnung, und es entsteht Raum für echte Freude, stille Dankbarkeit und versöhnte Beziehungen. Eins mit dem Kreuz, Schutzort und Befreiung vom Selbst. Die Bilder des Hohelieds führen in eine Landschaft, die auf den ersten Blick wenig einladend wirkt: Felsklüfte, steile Wände, schroffe Abgründe. Und doch wird genau dieser Ort zum Schutzraum für die Liebende. Wenn der Geliebte sie als Taube in den Felsenklüften, in der Deckung der Felswand anspricht, öffnet sich ein Blick auf das Kreuz. Es ist kein weiches Kissen, sondern der harte, verlässliche Fels, an dem die Stürme sich brechen. Die Felsenklüfte und die Deckung der Felswand weisen darauf hin, dass der sicherste Ort für den gefallenen Menschen nicht sein eigenes religiöses Bemühen, sondern der vollbrachte Tod Christi ist. Dort ist der Mensch der Anklage des Gesetzes und den Ansprüchen des Selbst entzogen und unter die Zuwendung Gottes gestellt. Die Felsenklüfte und die Deckung der Felswand weisen gewiss auf das Kreuz hin als den Ort der Sicherheit für den gefallenen Menschen. Der sicherste Ort für uns ist das Kreuz. Die Frage, wie ein Mensch praktisch an diesen Ort gelangt, führt zur Auferstehungskraft Christi. Die Liebende erlebt ihren Geliebten als den, der über Berge springt und über Hügel hüpft. Die Hindernisse sind real, innere Widerstände, alte Muster, die Neigung zur Introspektion, aber sie sind für ihn keine unüberwindlichen Mauern. Paulus spricht davon, ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Eins mit dem Kreuz zu sein heißt, dass der objektive Tod Christi, der einmal für alle vollzogen wurde, Schritt für Schritt in unser inneres Erleben hineingenommen wird. Das Selbst verliert dann sein Recht, immer wieder neu den Mittelpunkt zu besetzen, weil es vor Gott schon mit Christus gekreuzigt ist. Das Hohelied malt diese Bewegung als einen Übergang vom Winter in den Frühling, denn siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist vorbei, er ist vorüber. Die Blumen erscheinen im Land, die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Land. Zeiten der inneren Starre, in denen das Herz sich im Kreis dreht, werden nicht durch psychische Anstrengung überwunden, sondern dadurch, dass das Leben des Auferstandenen sich bahnbricht. Wo das Kreuz innerlich angenommen wird, bekommt die introspektive Selbstbeobachtung keinen unumschränkten Raum mehr, an ihre Stelle tritt eine stille Wachheit für das, was Christus gegenwärtig wirkt. Bemerkenswert ist, wie der Geliebte die Liebende in dieser Stellung sieht, ihre Stimme ist lieblich, ihr Angesicht lieblich. Er bewertet sie nicht nach ihrer Selbstanalyse, sondern nach der Wirklichkeit seines Kreuzes. In dieser Sichtweise liegt der eigentliche Schutz vor dem Selbst, nicht mehr die eigene Wahrnehmung entscheidet, sondern sein Blick. Wo das Herz sich hier festmacht, bekommen auch die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben, kein stilles Einzugsrecht mehr. Diese Füchse, Eigenarten, Gewohnheiten, negative Grübeleien, werden am Kreuz erkannt und abgelegt, damit der Weinberg, das heißt unsere Beziehungen und das Gemeindeleben, in der Kraft der Auferstehung Frucht bringen kann. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Aber Gott, der reich an Barmherzigkeit ist, hat wegen seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat. Wer die Rauheit des Kreuzes scheut, übersieht leicht, dass es der einzige wirklich sichere Ort ist. Gerade dort, wo der eigene Griff nach Kontrolle und Selbsterklärung aufhört, wächst eine tiefere Geborgenheit. Christus überspringt die Hindernisse unseres Herzens nicht, um sie zu verharmlosen, sondern um uns an einen Platz zu bringen, an dem das Selbst nicht länger die heimliche Regierung ausübt. In dieser Einsmachung mit seinem Kreuz verliert die introspektive Enge ihre Macht, und es entsteht ein Raum, in dem sein Auferstehungsleben Beziehungen heilt, das Gemeindeleben belebt und das innere Auge frei macht, seinen Frühling zu sehen. Aus der Introspektion in die Gnade, Wiederherstellung in der Liebe Christi. Im weiteren Verlauf des Hohelieds verdichtet sich das Bild der introspektiven Phase. Die Liebende bittet ihren Geliebten, er möge kommen, aber erst bis der Tag kalt wird und die Schatten fliehen. Sie bindet seine Gegenwart an das Verschwinden ihrer inneren Schatten. In der Folge sucht sie ihn nachts auf ihrem Lager und findet ihn nicht. Die Beziehung ist nicht aufgehoben, doch die Erfahrung seiner Nähe ist verschleiert. So wirkt die Introspektion, sie knüpft die Gewissheit der Liebe Christi an die eigene Befindlichkeit und lässt im Erleben genau das entschwinden, wonach sie sich sehnt. Ich will jetzt aufstehen und in der Stadt umhergehen, auf den Straßen und auf den Plätzen, ich will den suchen, den meine Seele liebt, ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Sie wird sich aus ihrer Selbstbetrachtung erheben, um ihren Geliebten auf den Wegen und mit den Methoden des himmlischen Jerusalem zu suchen. Der Wendepunkt kommt leise, aber entschieden, ich will jetzt aufstehen und in der Stadt umhergehen, auf den Straßen und auf den Plätzen, ich will den suchen, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Die Liebende verlässt den geschlossenen Raum ihres eigenen Inneren und tritt in die Ordnung der Stadt hinaus, ein Bild für die Wege Gottes, wie sie in seiner Gemeinde und in seinem Wort Gestalt gewinnen. Sie begegnet den Wächtern, die durch die Straßen ziehen, und kurze Zeit später findet sie ihren Geliebten. Hier leuchtet auf, wie Gott Menschen aus der inneren Fesselung herausführt, nicht allein, sondern im Gefüge des Leibes und unter der aufmerksamen Fürsorge solcher, die über Seelen wachen. In Hebräer 13,17 heißt es, gehorcht denen, die euch leiten und ordnet euch ihnen unter, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft ablegen werden. Auffällig ist, wohin sie ihren wiedergefundenen Geliebten bringt, in das Haus ihrer Mutter und in das Gemach ihrer, die sie empfangen hat. Dieses Bild erinnert an die Ursprünge ihres Lebens und ihrer Liebe. Geistlich gesprochen führt der Weg aus der Introspektion zurück zu den Anfängen der Gnade, dorthin, wo Gott uns in seiner Liebe gesucht und neu geboren hat. Paulus fasst diese Grundlage so, aber Gott, der reich an Barmherzigkeit ist, hat wegen seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, als wir in den Verfehlungen tot waren, zusammen mit Christus lebendig gemacht. Wer sich an diese Quelle erinnert, kann die Frage, bin ich geistlich genug, nicht mehr zum Maßstab machen, ohne die Tiefe dieser Liebe zu verdunkeln. Im Licht dieser Gnade bekommt auch das Bewusstsein der eigenen Sünde einen anderen Klang. Es bleibt ernst, aber es ist nicht mehr selbstherrlich. Der Hebräerbrief warnt zwar vor einem Umgang, der das Blut des Bundes, durch das er geheiligt worden ist, für etwas Gewöhnliches hält, doch er beschreibt zugleich die Freimütigkeit, mit der wir zum Thron der Gnade treten dürfen. Wer die Introspektion hinter sich lässt, tut das nicht, indem er Sünde verharmlost, sondern indem er sie im Vertrauen auf das Blut Christi ans Licht bringt. So wird die Selbstbeschäftigung abgelöst von einer lebendigen Gemeinschaft mit dem, der uns besser kennt, als wir uns selbst je durchleuchten könnten. Gehorcht denen, die euch leiten und ordnet euch ihnen unter, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft ablegen werden, damit sie dies mit Freuden tun können und nicht mit Seufzen, denn dies wäre nicht von Vorteil für euch. Aber Gott, der reich an Barmherzigkeit ist, hat wegen seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat. Wenn das innere Grübeln die Erfahrung der Gegenwart Christi trübt, ist der Ausweg nicht ein letzter, verzweifelter Blick in den eigenen Abgrund, sondern ein nüchternes Aufstehen in die Wirklichkeit der Gnade. In der Gemeinschaft der Glaubenden, im Hören auf das Wort und im Erinnern an die erste Liebe wird spürbar, dass er uns nicht nach der Klarheit unserer Selbstwahrnehmung, sondern nach der Tiefe seines Kreuzes und der Fülle seiner Auferstehung hält. Aus dieser Gewissheit erwächst eine stille, tragfähige Freiheit, die Freiheit, geliebt zu sein und aus dieser Liebe heraus Schritt um Schritt aus der Enge des Selbst in die Weite seiner Gemeinschaft geführt zu werden. Herr Jesus Christus, danke, dass du mich kennst, meine verborgenen Gedanken, meine Selbstkritik und mein inneres Kreisen um mich selbst und mich doch mit unveränderlicher Liebe anschaust. Du bist durch das Kreuz und in der Kraft der Auferstehung über alle Berge meiner Zweifel, meines Stolzes und meiner Entmutigung gesprungen, um mich zu dir zu ziehen. Lass mich in den Felsklüften deines Kreuzes verweilen und lernen, mehr auf dein Angesicht als auf mein eigenes Herz zu blicken. Wo kleine Füchse von Eigenart, Gewohnheit und Introspektion dein Leben in mir stören, offenbare sie im Licht deiner Gnade und fülle die entstandenen Lücken mit deinem Auferstehungsleben. Vater, erinnere mein Herz immer neu daran, dass ich in deiner Liebe empfangen und durch deine Gnade geboren wurde, und bewahre mich in der stillen, kostbaren Gemeinschaft mit dir. Richte meinen Blick weg von mir und hin auf deinen Sohn, bis deine Liebe und dein Frieden mein Denken und Empfinden durchdringen. In deiner Treue wirst du mich bis zur völligen Erlösung bewahren und verwandeln, und nichts, was du in mir begonnen hast, wird vergeblich sein. Amen.